Wie kann man etwas über den Buddha Dharma erfahren? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die eine ist natürlich, dass man die Belehrungen selbst zur Kenntnis nimmt und sich fragt, was hat der Buddha gelehrt, so wenn inhaltlich vorgeht. Eine andere Möglichkeit ist, dass man die Lebensläufe von Menschen betrachtet, die in irgendeiner Weise mit dem Buddha Dharma zu tun haben. Und das macht vieles anschaulicher, weil man aus dem unmittelbaren Lebensvollzug sieht, wie Menschen mit dem Dharma umgehen, positiv oder negativ. Und wir haben das auch ein paar Mal schon gemacht, aber meistens waren das Lebensläufe von Menschen, die uns in irgendeiner Weise als Vorbild dienen konnten. Nach dem Motto, bei denen sieht man, dass man Dharma mit Gewinn praktizieren kann, dass es irgendwie funktioniert und dass es sich lohnt, ja, sich damit zu beschäftigen und irgendwie weiterzumachen. Aber ich habe diesmal sowas wie ein Negativbeispiel ausgewählt, weil ich denke, auch da kann man was lernen, denn man macht sich oft vor, ja, bei uns ist ja alles toll und prima. Da läuft das wie im Lehrbuch, bei den anderen holpert's, aber bei uns ist es sozusagen klasse. Was natürlich nicht stimmt oder nicht perfekt ist, denn auch im buddhistischen Kontext gibt es und gab es so manches an Schwierigkeiten und Ereignissen, die nicht wirklich erfreulich sind. Oder Menschen, die nicht wirklich vorbildlich sich verhalten haben. Und auch das ist deshalb nützlich, weil man sehen kann, dass es auch im buddhistischen Kontext natürlich Menschen gibt, die ihre Anfechtungen haben, die ihre Zweifel haben, die manchmal auch von der sogenannten rechten Bahn abfallen und die uns damit demonstrieren, dass Menschen auch negative, abträgliche Kräfte in sich haben. Und ein Musterbeispiel, wenn nicht vielleicht das Musterbeispiel, ist ein Mönch des Buddha, der ein Mönch zu Zeiten des Buddha, der Devadatta hieß. Und ein bisschen ist da in der Namensgebung, in dem Namen eine Ironie, denn Devadatta wörtlich übersetzt heißt Gottesgeschenk. Also was wir in unserer Sprache als den Theodor kennen, das ist dasselbe, Theodor oder Dorothea. Das ist ein Gottesgeschenk, entweder weil ein Gott diesen Mensch uns geschenkt hat, so kann man es verstehen, oder aber weil ein Mensch sich dem Göttlichen, dem Höheren hinwendet. Und ausgerechnet der heißt jetzt Devadatta. So, wo kommt der her, wer ist das? Zunächst, dass wir den mal auch geografisch einordnen können. Devadatta ist in Devadaha geboren, also im nördlichen Indien. Das gehört heute zu Nepal. Und dort lebte ein Nebenzweig der damalig herrschenden Dynastie. Nicht? Der Buddha ist ja aus einer Raja-Familie, aus einer königlichen Familie hervorgegangen. Und in Devadaha lebte eine, sozusagen ein Nebenzweig. Und der Buddha, der künftige Buddha, ist mit dieser Familie ganz, ganz eng verwandt, weil aus dieser Familie die Mutter des Buddha stammt und Devadatta als sozusagen der Neffe, der Cousin, und es stammt zugleich auch die Frau, die der Buddha künftig einmal heiraten wird. Und das zeigt, wie eng karmisch diese beiden Familien miteinander verflochten sind. Aber schon in frühen Jahren erkennt man, dass es große Charakterunterschiede zwischen diesen beiden jungen Männern, die gleichaltrig waren, übrigens gab. Und es gibt ja so ein Alter, wo man seine Kräfte misst und immer guckt, dass man irgendwo besser ist als der andere. Und das haben die beiden auch gemacht. Und eines Tages haben sie das mal mit Pfeil und Bogen praktiziert, wie das zur damaligen Zeit noch gang und gäbe war. Und Devadatta, unser Held des Abends, hat aus Lust und Laune einfach einen Schwan geschossen. Während der Buddha schon damals in jüngeren Jahren seine speziellen, besonderen Anlagen gezeigt hat, er hat nicht auf diesen Schwan geschossen, sondern hat ihn genommen, hat ihn gepflegt und verbunden und sozusagen den Verletzten betreut. Das ist so dann die Grundkonstellation, die sieht am Anfang noch relativ harmlos aus. Denn Devadatta, nachdem der Buddha schon längere Zeit gelehrt hat, ging auch mit einer Gruppe von jungen Leuten in den Orden, wurde also Mönch, nicht so sehr aus eigenem Antrieb, sondern weil es die Clique damals gemacht hat. Also war er dabei. Aber offensichtlich hat er das am Anfang recht gut gemacht. Es ist von ihm kein Bericht erhalten, dass er irgendwo, was die Verhaltensregeln angeht, die Ordensregeln oder die ethischen Regeln, dass er sich da irgendetwas hätte zu Schulden kommen lassen. Gar nicht. Er war in diesen Dingen perfekt. Er war ein angesehener Mönch, dem man viel zugetraut hat für seine Zukunft. Und er war, würden wir heute sagen, sowas wie ein Hoffnungsträger. Auf der einen Seite war er außerordentlich gelehrt, nicht? Er wusste genau in Dharma Bescheid, er hatte Ahnung. Auf der anderen Seite war er zugleich auch ein Meister der Meditation und beherrschte etwas, was auch damals nicht allzu viele beherrscht haben, bestimmte Meditationsformen, die man heute als Versenkung, Vertiefung, Konzentration, wie auch immer bezeichnet. Und im Zuge dieser Fähigkeiten, also dieser Fähigkeiten, den Geist, das Herz zu sammeln, entwickelte er etwas, was man heute kaum mehr kennt, es sei denn aus mythologischen oder historischen Beschreibungen. Er beherrschte das, was man Magie nennt, also weltliche Magie. Der spirituelle Zusammenhang ist der, wenn man in der Lage ist, die eigenen inneren psychischen Kräfte zu kennen und zu kontrollieren, ist man damit, wenn man das speziell übt und will, auch in der Lage, materielle Kräfte, materielle Dinge zu beeinflussen. Also das, was wir aus dem Christlichen als Wunder kennen, nicht? Also in dem Zusammenhang hatte Jesus ähnliche Fähigkeiten. Er konnte auf Materie einwirken mittels seines Geistes. Und das war auch eine Fähigkeit, die Devadatta sich früh angeeignet hatte und ihm entsprechenden Ruf auch gebracht hat. Guck mal, der kann das, der ist dazu in der Lage. Und dieses positive Bild kann Devadatta über 30 Jahre hinweg aufrechterhalten. Nicht alle haben gedacht, das ist ein toller Hecht. Nur er hat eines nie geschafft, was eigentlich für den spirituellen Fortschritt entscheidend ist. Er hat nie das erreicht, was man den Stromeintritt nennt. Das heißt, diese einmalige tiefe Erkenntnis in die Wandelbarkeit aller Phänomene, die in einem eine solch große Veränderung herbeiführt mit der Zeit, dass man unaufhaltsam sozusagen auf die Befreiung hingelenkt wird. Und diesen entscheidenden Schritt ist er nie gegangen, diese entscheidende Einsicht hat Devadatta nie erreicht und war deshalb auch einer, der nicht wirklich schon gesichert war. Das heißt, er hatte keinen der Heiligkeitsgrade erreicht und war von daher noch wie der normale Mensch auch immer gefährdet, was den möglichen spirituellen und weltlichen Abstieg angeht. Und das führte dazu, in der Konstellation, die ich kurz angedeutet habe, dass irgendwann dieses Bild anfängt zu bröckeln und die Eigenschaften, die Devadatta noch in sich trägt, kommen so langsam peu à peu ja, zum Tageslicht. Und eine der hauptnegativen Eigenschaften von ihm war das, was man Stolz nennt. Er war ein stolzer und ehrgeiziger Mensch, der es nicht mal fertiggebracht hat, als Mönch des Buddha, den Buddha selbst als seinen Lehrer anzuerkennen oder als den führenden, entscheidenden Lehrer anzuerkennen. Deshalb heißt es an einer Stelle, wo über Devadatta berichtet wird, folgendermaßen: Devadatta aber verleugnete seinen Meister, indem er sagte: Warum soll aber der Asket Gotamo mein Lehrer sein? Habe ich nicht durch eigene Kraft große Lehrerkenntnis erworben und die vier Stufen der Versenkung erreicht? Damit wird, glaube ich, ganz deutlich, wes Geistes Kind er ist. Und da wird klar, dass das nicht so weitergehen kann, wie das die ganze Zeit der Fall war. Und tatsächlich treten dann auch relativ bald die ersten Verwerfungen auf. Und es fängt ganz harmlos an. Es fängt damit an, das Devadatto, die Ordensregeln, die alle 14 Tage einmal öffentlich rezitiert werden müssen im Sangha, im Beisein von Laien rezitiert. Und das ist nicht regelgerecht gewesen. Also hat ihm der Buddha gesagt, hör mal, das entspricht nicht den Regeln, lass es. Zweites Beispiel. Er hat sich durch Fürsprache einer Nonne sozusagen bei der Bevölkerung eine bestimmte Position verschafft und hatte Zugang zu besseren Nahrungsquellen, sage ich mal, als das andere hatten. Und auch das war nicht den Regeln entsprechend. Also hat der Buddha ihn geholt, hat ihm das erklärt und hat ihm gesagt, lass es sein. Das ist in der Tat nicht dramatisch, weil solche Regelüberträgungen dauernd vorkommen. Wo Regeln sind, werden sie übertreten. Nur die Frage ist, wie geht man damit um? Und es war meistens so, dass die ernsthaften Schüler dann gesagt haben, oh, okay, habe ich nicht gewusst oder nicht dran gedacht, ich werde mich jetzt drum kümmern. Ich werde es künftig im Auge behalten. Nicht so aber bei Devadatto, wo diese kleinen Übertretungen die ersten Keime beinhalten für künftige und immer stärker werdende Konflikte. Und jetzt begeht er einen nächsten, sozusagen großen Fehler, indem er seine magische Macht, die man ja so und so einsetzen kann, missbraucht. Der Hintergrund ist sein Ehrgeiz und sein Stolz, über den ich schon gesprochen habe. Der Buddha selbst verfügte auch über diese Fähigkeit von Magie, aber er hat sie höchst selten eingesetzt. Er sagte nämlich immer, im Grunde gibt es nur ein einziges Wunder, und das ist das Wunder der Belehrung. Ja, dass man in der Lage ist, die Wirklichkeit zu erfassen. Das ist das Wunder. Alles andere ist Beiwerk, das ist Hokuspokus, nicht entscheidend. Aber Devadatto setzt diese Fähigkeiten eben ein, um seinen persönlichen Ehrgeiz zu befriedigen und voranzubringen. Und eines Tages kommt ihm folgender Gedanke. Wen könnte ich mir denn geneigt machen, damit ich, wenn er mir wohlgesonnen ist, zu viel Erfolg, Ehre und Ruhm komme? Überlegt euch das. Ein Mönch überlegt, wie kann ich Erfolg haben, Ehre gewinnen und Ruhm bekommen. Nicht? Und da fällt ihm so eine Macht ein, eine magische Fähigkeit. Und es fällt ihm ein junger Mann ein, der in Magadha zu Hause ist und, wie es der Zufall will, der Prinz des dortigen Königs ist, also der Sohn des dortigen Königs ist. Ajatasattu heißt der. Und der ist auf der weltlichen Ebene genauso gepolt wie Devadatto im Orden. Der hat auch nichts anderes im Sinn, als die Macht zu haben. Nicht? Die Macht, die zurzeit sein eigener Vater, der König Bimbisaro, in sich hat. So, und mit dem nimmt er Kontakt auf eine Art und Weise, die uns heute sehr seltsam anmutet. Ist auch sehr seltsam. Devadatto verwandelt sich in einen jungen Mann, der sich mit Schlangen behängt hat und plötzlich vor diesem jungen Prinzen erscheint. Da kann man sich vorstellen, wie der erstmal erschrocken ist, als dieses Wesen da und dieses Phänomen vor ihm erschienen ist. Aber dann erleichtert war, dass er gehört hat, das ist dieser berühmte Devadatto mit diesen Fähigkeiten, der ist vor mir aufgetaucht. Und das hat ihn so beeindruckt, diese Szene, dieses Schauspiel hat ihn so beeindruckt, dass er ihn von nun an noch mehr verehrt hat, hat ihn mit allen möglichen Vergünstigungen bedacht und ihm sogar ein eigenes Kloster gestiftet. Und da kann man sich das vorstellen, welchen Einfluss die beiden wechselseitig aufeinander hatten. Und der Hintergrund ist ganz einfach, nicht? Beide hatten dieselben Interesse. Wir wollen ganz nach oben. Und jetzt kommt Devadatto auf eine geradezu irrwitzige Idee. Man kann sich ja vieles ausdenken, aber eines war wirklich irrwitzig. Er kommt ja auf die Idee, ich will den Orden leiten, anstatt des Buddha. Das mache ich am besten selbst. Und da wird deutlich, wie in diesem Menschen das, was man Größenwahn nennen kann, Maßlosigkeit, Selbstüberschätzung, wie auch immer, jetzt auf einem Höhepunkt angekommen. Aber witzigerweise Zu diesem Zeitpunkt verschwindet die magische Macht, die Devadatta bisher hatte. Und es hat auch seinen Grund. Bisher konnte er trotz seines negativen Verhaltens im Sinne von Ehrgeiz, von Ruhm und Stolz, konnte er durch geistige Konzentration diese Fähigkeiten noch aufrechterhalten. Aber jetzt beginnt ein neues Kapitel in seiner Psyche sich aufzubereiten, sozusagen das Kapitel von Aversion, von Feindschaft. Ja, da ist einer Konkurrent von mir. Da ist einer an einer Stelle, wo ich eigentlich hin will. Und mit diesem ersten Auftauchen von Aversion verändert sich sozusagen auch das Innere von Devadatta, nochmal seine Fähigkeiten lassen nach. Und in dieser Konstellation kommt es bald zu einer ungeheuren Provokation. Der Buddha ist gerade in der Hauptstadt Rajagaha und vor dem König und seinem Gefolge hält er eine Belehrung, wo sich auf einmal Devadatta meldet und Folgendes sagt, zu dem Buddha sagt: Herr, der Erhabene ist nun hinfällig, gebrechlich, ein Greis, ist seinen Lebensweg gegangen, alt geworden, zu hohen Jahren gekommen. Der Erhabene Herr könnte doch jetzt selbstgenügsam in seliger Gegenwart verweilen und den Mönchsorden mir überlassen. Ich werde den Mönchsorden leiten. Also das sind ganz höfliche, liebe, nette Worte, aber es ist eine Frechheit dahinter. Nicht? Er sagt im Grunde: Buddha, du bist alt, komm, lass mich's machen. Ich kann das besser. Der Buddha ist zunächst mal ganz kühn und sachlich. Er sagt: Hör auf, Devadatta, lass es dir nicht einfallen, den Mönchsorden zu leiten. Aber der Kerl gibt keine Ruhe. Nochmal trägt er das vor. Der Buddha sagt nochmal nein. Und ein drittes Mal trägt er das vor und das ist in Indien schon die Provokation schlechthin. Also dreimal sozusagen immer wieder in dieselbe Kerbe und dann kriegt er folgende Antwort. Nicht einmal Sariputto und Moggallana würde ich den Mönchsorden überlassen, Devadatta, wie es dir verdorbenem Abschaum. Das hat nun gesessen. Ja, es war überdeutlich. Denn er sagt damit: Nicht mal meine beiden Hauptjünger, und Sariputta und Moggallana waren ja die beiden Hauptjünger, seit vielen Jahren tadellose Heilige. Nicht mal denen wollte er den Orden übertragen, aber nicht aus persönlichen Gründen, sondern der Buddha sagte immer: Wenn ich mal nicht mehr da bin, wenn mein Körper nicht mehr da ist und nicht mehr lehren kann, dann soll die Lehre Maßstab sein. Kein Mensch, kein Mensch in Fleisch und Blut, sondern die Wahrheit selbst, die Lehre, die Wahrheit selbst soll den Orden sozusagen als obersten Maßstab lenken. Und da kommst du, jetzt sage ich jetzt in meinen Worten, da kommst du, Devadatta, der du nicht mal den Stromeintritt hast, der nicht mal ein Gesicherter bist, ja, der du selbst noch zu kämpfen hast, schon mal gar nicht in Frage. Und es ist ganz deutlich, wie sich hier der Buddha distanziert und dann auch öffentlich verkünden lässt: Was immer Devadatta von nun an tut, das hat nichts mehr zu tun mit Buddha, Dhamma und Sangha. Das ist sein Ding. Und das ist natürlich eine emotionale Katastrophe für Devadatta, weil er öffentlich nur diskreditiert ist. Also von einem Buddha so angegangen zu werden, ist nicht etwas, was man einfach so wegsteckt. Das heißt, verärgert und missgestimmt verlässt er diese Versammlung und spürt an dieser Stelle das erste Mal so etwas wie Hass dem Buddha gegenüber. Aber das Ganze hat natürlich Folgen, weil es ja nicht nur Privatsache ist, sondern mit diesem Ereignis ist sowas wie ein erster Riss in der Gemeinschaft entstanden. Denn da gab es nur zwei Lager. Die einen, die nicht so klar durchgeblickt haben, haben gesagt: Ja, seht ihr es? Da ist einer, der kann mal was und dem gönnen sie seinen Ruhm nicht. Der wird sozusagen kassiert. Und die anderen sagen: Wenn der Buddha so deutlich wird, da muss was ganz Gravierendes dahinter stecken. Lass uns mal gucken, was das ist. Lass uns da mal vorsichtig sein. Aber damit ist die Eskalation noch lange nicht zu Ende. Ganz im Gegenteil, jetzt fängt es erst richtig an. Jetzt geht sozusagen die ganze Misere erst mal richtig los. denn Devadatta schmiedet nun einen Mordkomplott gegenüber dem Buddha. Und ich hatte ja über Ajatasattu, diesen Königssohn, gesprochen, der ähnliche Ambitionen hat. Zu dem geht er jetzt hin und sagt folgenden Satz, überlegt euch das. Drum, Prinz, töte du deinen Vater und werde König. Ich werde den Erhabenen töten und Buddha werden. Das muss man sich mal wirklich auf der geistigen Zunge zergehen lassen, was damals, also schon zu Zeiten des Buddha, passiert ist. Also er stiftet auf der weltlichen Ebene den Kronprinzen an, den Vater zu ermorden, um an die Macht auf den Thron zu kommen, und sagt selbst, ich werde den Buddha aus dem Weg schaffen und dann übernehme ich seine Position. So, wie macht man das? Ein König verfügt ja über weltliche Macht und Autorität. Und da haben sie einen rausgeguckt, der entweder, vielleicht wird man heute Polizist oder Soldat nennen, oder ihn einen gedungenen Mörder nennen. Jedenfalls schicken sie den los und er soll den Buddha erschießen. Und er will das auch machen, er steht ja sozusagen unter Befehlsgewalt, aber wenn man vor einem Buddha steht und den erschießen soll, das ist nicht ganz so einfach. Mit anderen Worten, er kann es nicht. Im Gegenteil, er hört sich an, was der Buddha ihm zu sagen hat und ist sozusagen umgedreht. Und so geht es ein paar Mal hin und her. Und Devadatta ist ja ein Macher, der sagt, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich es selbst. Das ist immer das Beste, dann weiß man auch, was man gemacht hat. Also das Ganze nochmal eine Steigerung. Devadatta stiftet nicht nur jemanden an, diesen Mord zu begehen, sondern will es selbst machen. Und der erste Versuch sieht so aus, dass er den Erwachten abpasst, als sie irgendwann unterwegs ist. Und das ist ja ein gebirgiges Gebiet da bei Rajagaha. Und da postiert er sich oberhalb des Weges und als der Wachte unten vorbeiging, er hatte einen Felsbrocken da den Hang heruntergeworfen in der Vorstellung und Hoffnung, er würde den Buddha zerschmettern. Aber das hat der Felsbrocken nicht getan, sondern er ist seinen Weg gehopst, ein Splitter sprang ab, heißt es, und habe den Buddha am Fuß verletzt. Fußnote für unseren Wissensstand, einen Buddha kann man nicht umbringen. Ja, ist eine existenzielle Gesetzmäßigkeit offensichtlich, aber ein Buddha kann noch verletzt werden. Und in dem Fall war das so und auch das Blut des Buddha ist geflossen und das ist, heißt es in der Tradition, die erste negative Großtat, die ja katastrophale Folgen hat, weil eine solche negative Tat unweigerlich in die Daseinsabgründe führen muss. Warum? Ist ja logisch. Wenn man gegen das höchste Wesen, das in der Welt existiert, auftauchen kann, nicht die schlimmstmögliche Motivation hat, nämlich den Betreffenden umzubringen, dann ist doch klar, dass aus karmischen Gründen das auch die schlimmstmöglichen Folgen haben muss. Das drücken die Christen so aus, dass die Menschen dann in die Hölle kommen. Und die Buddhisten drücken es übrigens genauso aus. Das ist gar kein Unterschied. Also das hat nicht funktioniert. Gibt es die zweite Möglichkeit, ich probiere es nochmal. Einmal ist es schief gegangen, dann mache ich das nochmal auf eine andere Art und Weise. Nun muss man wissen, dass in jedem Königshof auch einen Königselefanten gibt. Und da hatten sie einen, Nalagiri hieß der, glaube ich. Und es war ein besonders wilder. Er war ziemlich aggressiv. Und wenn der was getrunken hatte, nicht, manchmal haben die den betrunken gemacht, da war der außer Rand und Band. Das war die nächste Idee. Man hat die Wächter, die Tierwärter dieses Tieres angestiftet, sie sollten Nalagiri betrunken machen. Und wenn der Buddha dann da auftaucht, einfach auf ihn losschicken, der wird es dann schon richten. So ein Elefant hat ja was. Ihr könnt euch denken, dass auch das nicht funktioniert hat, weil der Buddha nicht nur ein großes geistmächtiges Wesen ist, sondern auch ein Wesen, das über große Herzenskräfte verfügt. Und eine dieser Kräfte war Metta, nicht? Das ist Gefühl oder das Empfinden von Wohlwollen, von Liebe dem Tier gegenüber. Und der Wachter hat dieses Tier so mit seiner Herzensgüte, sag bestrahlt, dass auch der Elefant so ein bisschen zweifelnd geworden ist und stehen geblieben ist und in die Knie gegangen ist. So will es die Tradition. So, also das ist schief gegangen. Und da ist jetzt eine Merkwürdigkeit zu berichten, die sich der normale Mensch gar nicht so recht vorstellen kann. Trotz all dieser Ereignisse ist Devadatta immer noch Mitglied des Ordens. Er gehört immer noch zur Ordensgemeinschaft. Warum? Weil er formell ja noch gar keine Regelwidrigkeit begangen hat. Hatte nie funktioniert und hat es immer nur gewollt. Ja? Aber seine Position, faktisch seine Position, hat sich drastisch verändert. Warum? Auf der einen Seite, durch diese innere Veränderung zum Negativen hin, hat er mit seinen magischen Fähigkeiten und mit seinen Fähigkeiten der Meditation auch etwas ganz Wichtiges verloren, die Fähigkeit, Glück in sich zu erfahren. Also das meditative Glück ist ihm verloren gegangen. Und auf der anderen Seite ist auch das, womit er das vielleicht hätte kompensieren wollen, sozusagen das äußere Glück, auch verloren gegangen. Weil die Menschen haben ihm nicht mehr getraut, sie haben ihn nicht mehr so geschätzt wie vorher. Und auch das, was an materieller Unterstützung gekommen ist, ist immer spärlicher geworden. Das heißt, als jemanden, der ganz ehrgeizig war, ganz nach oben wollte, ist nur jemand geworden, der schon ja, auf der Kippe nach unten steht. Und der Buddha hat es in einem drastischen oder ja, schönen Gleichnis dargestellt, wie er das Wesen und die Situation Devadattas einschätzt in diesem Moment. Er sagt, das ist wie ein Holzstück, das auf beiden Seiten brennt und in der Mitte völlig verschmiert ist mit Dreck. Das ist Devadatta. Aber der gibt nicht auf. Es ist noch nicht Zeit, dass der irgendwie zur Raison kommt, sondern er gibt nicht auf und sagt sich, gut, wenn ich ja nicht an die Spitze des Ordens kommen kann, dann will ich wenigstens mit an die Spitze. Wir nennen das in der Politik heute, glaube ich, Doppelspitze. Ja. Also wenn es nicht einer macht, dann können es vielleicht zwei machen. Und das bedeutet ja, dass er jetzt die zweite unheilvolle Tat begehen wird oder vorhat, die möglich ist, die Ordensspaltung. Und da fragt er sich wieder, mit wem könnte ich das machen? Ja, wer könnte mich unterstützen? Und da fällt ihm einer seiner Fans ein, Kokaliko hieß der. Den hat er mit ins Vertrauen gezogen und sagt, wir beide probieren das mal. Und ihre Strategie war zunächst eigentlich ganz clever. Sie sagten nämlich, wir werden in diesem Orden neue Regeln einführen. Und zwar strengere Regeln werden wir einführen. Einmal, dass Mönche zeitlebens und Nonnen auch zeitlebens nur noch im Wald leben. So kein Leben im Dorf mehr möglich. Dass sie zum anderen ihr Essen nur noch über den Almosengang bekommen und keine Einladungen mehr annehmen dürften. Dass sie drittens nur noch unter Bäumen schlafen sollten, also kein Dach mehr über sich haben sollten. Und dass sie viertens auch nicht mehr irgendwelche Kleidungsstücke, Roben annehmen durften, sondern ihre Kleidung sich selbst nähen aus weggeworfenen Fetzen und Stoff, den man auf der Straße findet. Und der letzte und fünfte Punkt bezog sich auf das Essen. Wir haben nämlich vorgeschlagen, dass es von nun an keinerlei Fisch, keinerlei Fleisch mehr gibt, sondern nur noch vegetarische Kost. Und das hatten sie sich gut überlegt, weil sie dachten, wenn wir mit jetzt noch strengeren Regeln kommen, dann werden wir das Wohlwollen der Bevölkerung wieder zurückgewinnen. Aber der Buddha lehnt dieses Ansinnen ab. Damit haben sie im Grunde gerechnet. Nicht, dass der Buddha diese besonderen Übungen ablehnt. Wer das machen wollte, weil er dachte, ich brauche mal irgendwo einen besonderen Anschub, ja, weil ich speziellere Probleme habe, muss mehr tun als die anderen, so konnte das der Betreffende tun. Nur der Buddha lehnte ab, dass das für alle verbindlich sein sollte, weil das jeden, nein, nicht jeden, das ist falsch, aber weil das die allermeisten Menschen überfordert. Und wieder haben wir in der Bevölkerung, die das sozusagen beobachtet, in der Gemeinschaft außerhalb des Ordens, eine zweifältige Reaktion. Die einen sagen, guckt euch den Devadatta an und seine Leute, das sind noch Kerle. Das sind noch richtige Mönche. Ja? Während die anderen doch eher so, das hätte ich fast gesagt, Weicheier. Aber das ist jetzt kein passender Begriff in dem Zusammenhang. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Das war die Kalkulation. Wenn wir uns als die wahren Buddhisten hier hinstellen, dann wird es wieder wie früher. Nicht? Devadatta ist dann einer der ganz Großen und hat sein Ziel erreicht. Aber auch hier gibt der Buddha nicht auf und stellt Devadatta nochmal zur Rede. Zitat. Schluss damit, Devadatta, entscheide dich nicht für eine Ordensspaltung. Eine todernste Sache ist eine Ordensspaltung. Wer einen einigen Orden spaltet, der erzeugt eine Weltzeit durchziehende Untat, die ihn ein Weltzeitalter lang in der Hölle kocht. Das ist deutlich genug ausgesagt. Ich meine, mehr kann man auf die Konsequenzen nicht hinweisen, die eine solche gravierende Tat nach sich zieht. Das war sowas wie eine letzte Warnung. Aber wie das bei letzten Warnungen so ist, sie wurde in dem Fall nicht angenommen, sondern Devadatta sagte, von nun an machen ich und meine Leute die Ordensangelegenheiten getrennt. Also die jeweiligen Feierlichkeiten, die Rezitation der Texte, Uposatha-Tag, Aufnahme von neuen Mitgliedern und, und. Wir machen das alleine. Und wie das so ist, wenn Menschen mit großem Enthusiasmus und Überzeugungskraft auftreten, finden sich eben auch andere, die mitgehen. Und so waren es in dem Falle 500 junge Mönche, die gesagt haben, jawohl, das passt uns, wir gehören jetzt zu der Riege Devadatta, und so sind sie mit ihm ausgezogen. Und noch gibt der Buddha nicht auf, sagt, Leute, wir probieren es nochmal. Und er spricht jetzt die schon erwähnten beiden Mönche Moggallana und Sariputta an und sagt, geht denen nach, guckt mal, ob da irgendwas zu machen ist. Und die beiden Großen gehen auch dahin, wo Devadatta ist mit seinen Leuten. Am Rande angemerkt, einer, der das sah und auch nicht wirklich durchgeblickt hat, fing an zu weinen, weil er gedacht hat, ach guck mal, jetzt gehen selbst die größten, bedeutendsten Mönche auch noch ins feindliche Lager über. Aber das nur am Rande. Und auch Devadatta selbst ist in seiner Verblendung erstmal völlig verdattert und hoch erfreut, weil er sagt, ach guck mal, jetzt kommen auch die Großen zu mir. Die kommen deshalb, weil ich die Lehre so gut darlege, die wollen bestimmt was von mir lernen. Und da sieht man, in welchen Kategorien mittlerweile das Denken und das Wahrnehmen von Devadatta abgeglitten ist, also völlig jenseits aller Realität. Und in seinem Stolz, in seiner Verrücktheit, macht er nichts anderes, als dass er dann auch den Buddha in seiner Lehrweise noch nachahmt. Nicht? Er will dann noch buddhistischer sein als der Buddha. Oder zumindest gleich und ähnlich. Und vielleicht habt ihr das schon mal mitgekriegt oder gelesen, dass es ja immer mal vorkam, der Buddha ist ja inzwischen 80 Jahre alt, also alt, dass er sich mal hinlegte und sagte zu seinem Mönch links oder rechts, so haltet doch mal die Lehrrede zu Ende oder belehre die Mönche mal, mir tut der Rücken weh. Und Devadatta natürlich, jetzt macht es genauso und sagt zu den beiden Moggallana und Sariputta, du, mir tut der Rücken so weh, ich will mich mal hinlegen. Könnt ihr beiden denn nicht an meiner Stelle den Abend gestalten? Die machen das natürlich. Und Devadatta, weil geistig nicht so geschult, schläft einfach ein. Und während er schläft, Norden, Sariputta und Moggallana, die Gemeindemitglieder wieder ein. Und als er dann am Ende wieder aufwacht, sieht er sich verlassen, weil die 500 Jungen, die gerade zu ihm gekommen sind, wieder weg sind. So, dann heißt es, dass ihm heißes Blut aus dem Mund geschossen ist. was das als Ausdruck eines inneren Zustandes bedeutet, könnt ihr euch vorstellen. So, jetzt noch ein bisschen eine kleine Abstraktion, weil es nicht nur um diese Biografie geht, sondern der Buddha mahnt seine Mönche auch und sagt, guckt euch das mal an, was jetzt passiert, weil es nicht um Personen allein geht, sondern um die Veränderung von Psyche, also um die gute oder schlechte Konstellation in der Psyche der Menschen. Und Devadatta wird sozusagen exemplarisch genannt, weil er 8 Falschheiten zeigt. 8 Falschheiten, nämlich Streben nach Ruhm und Vermeiden von Schande, Streben nach Gewinn und Sorge um Verlust, Streben nach Anerkennung und Sorge vor Missachtung, besessen sein von Ehrgeiz und üble Freunde haben. Das sind 8 Eigenschaften, von denen der Erwachte sagt, wenn man die in sich merkt und züchtet, groß macht, wie wir das eben gesehen haben, dann kann das nicht gut gehen. Und es geht auch nicht gut, wir neigen uns sozusagen langsam dem Ende zu, was das Leben von Devadatta angeht. Und irgendwann spürt er doch Reue. Irgendwann, nachdem er gemerkt hat, wie isoliert und allein und abseits er ist, kommt ihn ja Reue an. Er erkrankt und liegt irgendwann auch mal elend da nieder und seine Ungeheuerlichkeit kommt ihm zu Bewusstsein. Und an einer Textstelle heißt es so, er spricht über sich selbst. Ich habe nun 9 Monate lang nur den Schaden des Vollendeten gewollt, der Meister aber hegt keinen bösen Gedanken gegen mich. Auch bei den 80 großen Terras gibt es keinen Hass gegen mich. Durch meine bösen Taten bin ich unglücklich geworden. Vom Meister bin ich getrennt, von den großen Terras bin ich getrennt, so wie auch von meinen ältesten Verwandten und Angehörigen der Sakya-Familie. Ich will hingehen und den Meister um Verzeihung bitten. Also, Devadatta sieht spätestens jetzt, oder zum Glück jetzt, kann man sagen, dass er sich völlig ins Abseits manövriert hat. Er will die Sache jetzt nochmal bereinigen und sich mit dem Buddha versöhnen und macht sich auf dem Weg zu einer mehrere hundert Kilometer entfernten Stadt Savatthi, wo der Buddha sich gerade aufhält. Und irgendwie geht das Gerücht, dass Devadatta bald auftaucht und Anando, der Begleiter des Buddha, sagt, du, Devadatta kommt bald. Aber der Erwachte sagt, er wird mich nicht mehr erreichen. Er wird es nicht schaffen, nochmal vor mein Angesicht zu treten. Und das hat natürlich auch eine innere Bedeutung. Nicht? Das drückt aus, dass eine große innere seelische Entfremdung und Getrenntsein von dem Buddha sich jetzt manifestiert, auch darin, dass äußerlich keine Kontaktmöglichkeiten mehr zustande kommen. Also wie geht das Ganze aus? Devadatta ist sehr krank, lässt sich auf einer Trage sozusagen ja, all diese Kilometer schleppen, bis er in der Nähe des Chetahaines auftaucht, wo der Buddha sich gerade aufhält. Dort heißt es, habe ihn ein inneres Brennen. Ja, man kann sich das richtig vorstellen, so ein fieberhaftes Brennen durch Krankheit und schlechtes Gewissen so bedrückt, dass er zu seinen Begleitern sagt, du lass uns doch mal zu diesem Lotusteich da vorne gehen, ich will was trinken und ich will mich abkühlen. Aber selbst das schaffte er nicht mehr, sondern wie es auch so schön heißt, als er gerade sich abkühlen will, öffnet sich die Hölle und verschluckt ihn. Ja, was immer wir uns darunter konkret vorstellen. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum hat das der Buddha zugelassen? Warum? Der hätte doch mit seinen Fähigkeiten, hätte er doch das anders lenken können. Ich will das nicht ausführlich darstellen, sondern nur einen kleinen Hinweis geben, dass über Devadatta in den Jatakas, also in den Wiedergeburtsgeschichten, eine ganze Menge zu erfahren ist. Dort gibt es alleine 75 Geschichten, in denen Devadatta auftaucht. Und nie in einer guten Rolle. sondern immer in einer ähnlichen Weise. Also immer mit diesen negativen Charaktereigenschaften, immer mit Verhaltensweisen, die im Chaos geendet haben. Nicht? Es wird nur einmal berichtet, dass er eine Deva gewesen sei, ansonsten immer nur Mensch mit all diesen Eigenschaften, die ihr kennengelernt habt. Und es zeigt ja seine sehr starke weltliche Verhaftung. Nicht? Und da ist es schon erklärbar, warum sich dieser Konflikt in all den Existenzen fortgesetzt hat und jetzt, ich sage mal, so kulminiert ist das Ganze, dass es zu einer Entscheidung gekommen ist oder zu einer Entscheidung kommen musste. Und ich denke, das hat der Buddha gesehen. Er hat gesehen, was sich da anbahnt und hat trotzdem das in Kauf genommen, weil er die Möglichkeit sah, dass jetzt eine innere Wandlung Devadattas kurz vor seinem Tod noch möglich ist. Und wie es heißt, soll auch Devadatta kurz vor seinem Tod nun wirklich Zuflucht genommen haben. Also das gemacht haben, was er die ganze Zeit nicht gemacht hat, den Buddha als seinen Lehrer im tiefsten anerkannt. So, damit ist die Story zu Ende, die Geschichte von Devadatta vorbei. Aber ich will noch ein kurzes Resümee noch ziehen, damit wir nicht nur das Gefühl haben, jetzt haben wir etwas von einem Menschen gehört, dem es nicht so gut ergangen ist, aus selbstverschuldeten Anlässen heraus, sondern wir sollten diesen Lebenslauf auch mal noch betrachten unter dem Gesichtspunkt, was kann man daraus lernen? Kann man viel lernen? Zwei Dinge möchte ich ansprechen. Das eine Thema ist die Schwierigkeit, andere Menschen einzuschätzen. Und das geht uns an, deshalb spreche ich es an. Ich hatte ja gesagt, dass Devadatta über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, ein Bild verbreiten konnte, nicht? Ich bin ein ganz Großer, und viele, fast alle, haben es geglaubt. Und der Lerneffekt für uns ist, mal zu gucken, wie schätzen wir andere Menschen ein? Sind wir überhaupt in der Lage, andere Menschen wirklich einzuschätzen? Oder haben wir auch immer nur ein sehr oberflächliches Bild von jemandem? Und das betrifft schon, sage ich, nicht nur das, was uns im Allerinnersten ausmacht, sondern schon das, was unsere äußerlich sichtbare Charaktereigenschaften angeht. Und da gibt der Buddha einen schönen Hinweis, was das angeht, andere Menschen einzuschätzen. Und er sagt, man kann einen anderen Menschen nur dann kennenlernen, wenn man mit ihm zusammenlebt. Also nicht am Wochenende nur mal sieht, ja, oder tagsüber auf der Arbeitsstelle mal mit ihm zu tun hat oder ihr. Sondern Menschen lernt man nur wirklich kennen, wenn man den Betreffenden Tag für Tag um sich hat. Und das, zweite Botschaft, für lange Zeit. Also nicht, wir fahren mal 14 Tage in Urlaub, dann weiß ich, wer du bist. So, ja? So sollen ja manchmal Ehen geschlossen werden, Klammer zu. Und eine weitere Eigenschaft, man muss hingucken. Nicht? Man muss beobachten, man muss jemanden nicht nur so von seinem ersten äußeren Eindruck aufnehmen, sondern mal näher hingucken, was ist das für eine? Wie verhält der sich in welcher Lebenssituation? Und das Letzte, ja, man muss selbstverständlich sein. Man muss selbst die Kriterien haben. Wo achte ich denn drauf? Was macht denn einen Menschen wertvoll? Oder was macht denn einen Menschen kritisch? Nur wenn das gegeben ist, und das ist eine hohe Hürde, dann ist man vielleicht in der Lage, andere Menschen einzuschätzen. Und deshalb gibt der Buddha an einer Stelle nachdrücklich eine Empfehlung ab, die ich gerne zitiere, weil die uns alle betrifft. Ja. Er formuliert nämlich, urteilt nicht die Menschen ab. Legt an die Menschen keinen Maßstab an. Man schadet sich, wenn man die Menschen aburteilt. Ich, freilich, Ananda, vermag die Menschen abzuschätzen oder einer, der mir ähnlich ist. Das soll jetzt bitte nicht heißen, jetzt darf man über jemanden gar nichts mehr sagen. Nicht? Wenn einer bestimmte Eigenschaften hat, dann kann man die durchaus wahrnehmen, auch benennen. Darum geht's nicht. sondern man soll nur nicht aus seinen schmalen, engen Beobachtungen so etwas wie ein Gesamturteil über einen Menschen abgeben. Denn der, der heute als ein Großer erscheint, der ist morgen ganz unten. Und der, der uns heute überhaupt nicht beeindruckt, vielleicht eher abstößt oder wir ein abschätziges Bild und Urteil von ihm haben, kann jemand sein, der auf dem direkten Wege zur Heiligkeit ist. Das nur mal sozusagen als ein Hinweis, wie wir dann aus dieser Geschichte auch lernen können, dass wir nicht von Bildern allein, die wir uns schnell angeeignet haben, über andere Menschen urteilen. Das Zweite, und damit komme ich dann eher zum Schluss, was wir hier auch in dieser Geschichte gesehen haben, ist ja etwas, was in unserem Leben auch dauernd auftaucht, das sind die Ego-Spiele in aller Variabilität. Nicht? Also wenn man das Ego auf den Thron hebt, wenn man die Flecken, die Menschen in sich haben, gar nicht zur Kenntnis nimmt, sondern ja, diese Eigenschaften von Stolz, ich bin besser und ich bin mehr und der andere ist weniger, das in sich pflegt. Und damit das Thema, das eigentlich ein Dhamma-Thema ist, wie gehe ich mit dem Bild Ego, ich, um, hier in dieser Geschichte von Devadatta gar nicht angegangen worden ist. Und die Gefahr, die man auch sehen kann, ist, dass jemand, der auch als ja, Dhamma-Praktizierender, Devadatta war ja ein Mönch, war ja auch ein Lehrer, gerade dadurch auf die falsche Bahn geraten ist, dass die Leute gekommen sind und haben sich verneigt und verehrt und mein lieber Devadatta, was brauchst du, was willst du, was können wir für dich tun? Das kennen wir vielleicht, diese Haltung. Ja. Dass das bei ihm ganz schlecht angekommen ist, statt dass der gemerkt hat, oh, jetzt kitzeln sie aber in mir was, ja, ist er da eingeschwenkt und hat diese ja, Begrüßungen, diese Verehrungen willig auf sich genommen und hat am Ende selbst noch geglaubt, ich bin ja einer. Nicht? Also das, was eine Aufgabe gewesen wäre für ihn, Ego zu minimieren, Ego auszuradieren, ist gerade zu einer Falle für ihn geworden. Um das zusammenzufassen, drei Gefahrenpotenziale hat der Buddha hier genannt. Einmal Gewinn. Nicht? Ein Mönch sollte eigentlich in Armut leben. Und hier war das Materielle, selbst wenn es nur Essen und Kleidung war, ein Anreiz, auf die schiefe Bahn zu kommen. Oder auch Ehre. Das ist ja noch schlimmer, sich mit Ehrerbietung füttern zu lassen, ist ja noch gefährlicher als viel zu essen. Ja, weil da im einen Fall der Körper sich aufbläht, im anderen Falle sich der Geist und das eigene Herz aufbläst. Und das Letzte ist Ruhm. Das ist das Allerschlimmste, weil man dann nicht nur die Ehre für jetzt haben will, sondern für alle Zeiten. Ja. Und in 1000 Jahren werden sie noch an mich denken, so ungefähr. Jetzt kann man sagen, das ist lang, lang her und betrifft Devadatta. Und ich behaupte, das ist nicht, ja, es ist lang her, aber es betrifft uns schon auch. Ja. Guck mal doch mal, was in so Dharma-Gruppen, in buddhistischen Gemeinschaften, was da passiert. Hier nicht, völlig klar, in diesem Raum. Im Tibet-Haus nicht, das gebe ich hier zu Protokoll, aber sonst. Ja, Ego-Spielchen, ja, wer hat das Sagen, wer setzt sich durch, wer wird anerkannt, ja, wer ist es sozusagen? Und das ist völlig klar, das wäre sozusagen die Mahnung aus dieser Belehrung des Buddha, wo diese Dinge eine Rolle spielen und wachsen, nimmt Dharma ab und kann Dharma nicht praktiziert werden. Das ist vielleicht eine Bilanz, die auf einen Satz reduziert, für uns handhabbar ist. Wo das Ego ist und sich aufblustert in jeder Hinsicht, da kann es nicht auf Dauer gut gehen. Zumal nicht in einem buddhistischen Kontext. Weil das, letzter Satz, letztes Wort, mit der Anatta-Lehre, mit der Lehre vom Nicht-Ich oder von der Ich-Losigkeit nichts zu tun hat. So, das war ein langer Vortrag, aber Devadatta ist auch 80 Jahre alt geworden, glaube ich. Da müsst ihr das mal hinnehmen. der starb nicht früher. So, durchatmen, aufatmen. Bemerkung. Ja, sowas gibt es auch. Ja? Und man sollte offen darüber reden, dass es nicht so eine Zwei-Klassengesellschaft gibt. Die Buddhisten, das sind die Guten, und die anderen, das sind die weniger Guten, weil da schlimme Dinge passieren. Schlimme Dinge passieren, wo die Herzensreinheit nicht gegeben ist und wo sie ja bearbeitet wird und wo Herzenstrübungen beseitigt werden, dann kann es besser werden. Das wäre die Botschaft des heutigen Abends auch. So, ihr seid dran. Manfred war, glaube ich, zuerst.
Ja, ich kann zwei Dinge nicht so richtig nachvollziehen. Eine ist die, wie kommt das Erleben zustande, dass ein Erwachten, beziehungsweise dass ich ein Erwachte mit solchen Abgründen wie einem Wortanschlag auseinandersetzen muss. Der scheint mir nicht ganz nachvollziehbar. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich glaube, du weißt.
Ja.
Und das andere, das ist so, das betrifft Eva Ritter. Wie kann jemand mit dieser Vorgeschichte überhaupt jedes Mal wieder als Mensch erscheinen? Nicht nur als Mensch, sondern als eine mit ganz besonderen, es ist ja eine ganz besondere Situation im engeren Kreis des Erwachten überhaupt lernen zu können, sich entwickeln zu können. Mhm. Also das sind zwei Dinge, die mir nicht ganz so erscheinen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das müssen wir trotzdem mal versuchen. Ich glaube, man kann der Sache näher kommen, wenn man die Dimension der Betrachtung weit macht und nicht nur das jetzige Leben betrachtet. Ich habe ja, wenn ihr so wollt, einen historischen Ausschnitt aus einer bestimmten Periode nur gezeigt, sondern wenn man das Ganze betrachtet. Und was das Leben Devadattas angeht und auch des Buddha, heißt es ja in den Lehren, dass auch unser Leben letztlich anfanglos ist. Das heißt, dass vieles von den Dingen, die sich jetzt karmisch manifestieren, die jetzt karmisch zurückkommen, irgendwann in unausdenkbaren Zeiten karmisch angelegt worden sind. Denn es kann nichts, da hast du recht, es kann nichts zurückkommen ins Erleben, was nicht vorher karmisch verursacht worden ist. Da sind wir uns, glaube ich, sozusagen einig. Nur ist der Buddha ja auch nicht immer ein Buddha gewesen. Denn der Buddha hat sich in diesen anfanglosen Zeiten ja auch irgendwann einmal zu einem Buddha gemacht, Anführungsstrich. Er ist ein Buddha geworden. Und er sagt ja zu allen Menschen, wir alle haben in dieser anfanglosen Zeit unserer Existenz alles Mögliche schon getan, Gutes und Schlechtes. Er sagt wörtlich, alles Würdige, was uns passiert, haben wir schon einmal früher veranlasst. Und alles Unwürdige, was uns passiert, haben wir auch früher schon mal veranlasst. Das heißt, auch dem Buddha kann nur das begegnen, was er karmisch früher einmal in die Welt gesetzt hat. So, jetzt kommt das Aber. Oh, nee, das Aber stelle ich nochmal zurück. Und in diesem letzten Leben des Erwachten, wo er von dem Prinz Gautama Siddhartha zu einem Buddha wird, also bildhaft gesprochen, viel Licht in der Welt erscheint, ist es geradezu in der inneren psychischen Logik, dass dann auch noch viel von dem alten Schatten erscheint. Ja, das ist wie bei Herr der Ringe. Ja, da kämpfen nochmal die Guten und die Schlechten sozusagen total zusammen. Da kumuliert und kulminiert das alles nochmal. Ja, also das höchste Wesen des Buddha trifft zugleich auch nochmal die nicht niedrigsten Wesen, die in dieser Welt auch existieren. Stichwort Maru, nur am Rande gesprochen. Das zweite aber ist, dass der Buddha das gar nicht mehr als Mordanschlag empfindet und empfinden kann, weil ein Buddha nicht ermordet werden kann. Und selbst wenn es gelungen wäre, dem Buddha seinen physischen Körper zu nehmen, wäre ihm das kein Problem gewesen. Wenn uns einer an die Gurgel geht, dann ist das ein konkreter Mordanschlag. Ich will leben, um Himmels Willen, lass mich los. Ja? Für einen Buddha war das ein Verrückter, der etwas völlig Unsinniges machen wollte. Das Zweite, was Devadatta angeht, warum konnte er als Mensch wiedergeboren werden, fragst du? Und warum konnte er immer wieder, und das stimmt ja, immer wieder in der Nähe des Buddha auftauchen? Ja, da auch wieder bitte den Blick zu weiten, dass auch ein Devadatta eine ganze Bandbreite von psychischen Eigenschaften und Fähigkeiten in sich trug. Ich sagte ja, er war hochgelehrt, war kein Dummkopf. Er wusste Bescheid, soweit er es damals begriffen hat, die Lehre aufnehmen können. Er war jemand, der über große meditative Fähigkeiten verfügt hat. Auch das war da. Aber in diesem Leben, wie auch in anderen, war in der Gesamtkonstellation eben das Negative im Vordergrund. Und das hat sich auch nochmal sozusagen in einem letzten Aufflammen so deutlich gezeigt, dass dieses Problem in seinem Leben nun auch endgültig erledigt werden konnte. Oder zumindest so weit angegangen werden konnte, dass dann eine Lösung in Aussicht war. So würde ich das verstehen. Wir alle haben unsere lieben, netten, schönen Seiten und alle haben noch unsere ja, ganz, ganz dunklen Seiten, auch wenn wir die vielleicht nicht kennen. Die haben möglicherweise im Moment keine Chance aufzukommen, weil kein äußerer Anlass ist, dass diese dunklen Sachen auftauchen. Und so war es auch bei Devadatta. Nur da gab es Anlass jetzt. Nicht? Da ist ein Buddha und eigentlich will ich der Buddha sein. Und da ist diese ganze karmische Last von Ehrgeiz und Stolz, die ist jetzt mit einem Mal aufgetaucht. Wäre da kein Buddha gewesen, also kein Vorbild, das ihm sozusagen erreichenswert erschiene, ja, dann wäre dieser Ehrgeiz vielleicht auch in ihm gar nicht ausgebrochen. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Und lassen wir es offen soweit, ja? Oder ja, stellen wir es irgendwann mal wieder. Vielleicht fällt mir mehr dazu ein. Kann ja sein, dass ich was dazu lerne. Ist nie auszuschließen. Einfach. Magnus.
Wer die acht Weltgesetze, also Gewinn zu Verlust, Glück zu Unglück, Lob zu Tadel und Ruhm zu Schanden. Mhm. Da waren ja, wenn ich richtig aufgepasst habe, waren zumindest drei direkt genannt, also das hat er angestrebt. Und die positiven waren da genannt. Und ja, die negativen waren sozusagen als Folge dann benannt worden. Nicht ganz so direkt und ganz so klar, aber es kam ja als Folge vor. Vielleicht waren es auch alle acht, aber ich habe, glaube ich, wenn ich aufgepasst habe, wirklich sechs gezählt. Es war ja bestimmt kein Zufall, denke ich mir mal, dass diese Weltgesetze benannt worden sind in diese Geschichte.
Ja. Ja, bist du fertig? Fertig?
Ja.
Ja, weil das Leben ja nichts anderes ist als die Manifestation von grundlegenden Gesetzen. So, und das Grundlegendste hat Manfred angesprochen, das ist das karmische Gesetz, Wirken und Erleben, das sind die beiden Grundelemente im Dasein. Nicht? Was man karmisch in die Welt setzt, ist das, was man auch wieder erlebt. In welcher Konstellation, in welcher Gemengelage sich das irgendwann mal ausdrückend manifestiert, das ist eine ganz andere Sache. Das können wir schwer durchschauen. Deshalb können wir auch so schwer durchschauen, oder wir können schwer durchschauen, warum diese Gemengelage Devadatta Buddha so gekommen ist. Nicht? Kann man nur sozusagen nach allgemeinen Gesetzen urteilen. Und der Buddha nennt manchmal die Dinge in einer bestimmten Reihenfolge, mit bestimmten Begriffen und manchmal in einem Zusammenhang auch anders. Nicht? Bestimmte Reihen sind immer mit einer bestimmten Anzahl von Eigenschaften verbunden. Manchmal variiert es auch. Das ist sehr unterschiedlich.
Ich habe noch eine Frage in den Heilkommen. Ja, auch eben nicht ewig.
Ja.
In dem Moment, wo er die Zuflucht genommen hat, wenn ich mir vorstelle, dass er eben immer wieder aus dem Gastzimmer göttlichen Herrenruf ewig bin.
Also ich will es wiederholen, vielleicht habt ihr es nicht alle verstanden. Die Frage ist, Aufenthalt in der Hölle, so ja, nennen wir das ja, ist das ewig oder nicht? Die christliche Doktrin sagt, wenn du einmal drin bist, hast du keine Chance mehr, hast du gelost, sozusagen, ist aus. Nicht? Das ist aus buddhistischer Sicht nicht so. Ich habe eben über Karma gesprochen. Ursache und Wirkung haben ja eine bestimmte Beziehung. Und begrenzte Ursachen, also schlimmes Verhalten, kann keine unbegrenzte Folge haben. Also immer in der Hölle. Hölle heißt ja im negativsten Erleben, das es gibt, verbleiben. Und es heißt für Devadatta konkret, auch wenn das lange dauert, bis er aus dieser Leidenssituation rauskommt, diese Zeit ist nicht endlich. Nee, diese Zeit ist endlich. Sie ist nicht unendlich, sondern irgendwann kommen auch ja bessere Anlagen, die er auch in sich hat, wieder zum Tragen oder klettert sozusagen auf der Daseinsleiter wieder nach oben. Nur, das macht der Buddha auch deutlich, das karmische Urteil ist in diesem Fall natürlich sehr streng, weil Devadatta mit seiner Verhaltensweise ja praktisch das Schlimmste getan hat, was man tun kann, einen Buddha umbringen wollen, und das hat die schlimmsten Folgen. Und schlimmste Folge heißt in diesem Fall, dass das Verbleiben in dieser Leidenssituation bis zum Ende dieses Weltzeitalters, so wird es wohl genannt, dauern wird. Also das ist schon ein bisschen hin, bis das dann zu Ende geht. Ja. Martha, hattest du dich gemacht? Ja.
Zu
Buddhas
Zeiten gab es ja nur einen Orden. Und er hat also auch vor einer Spaltung gewarnt.
Ja.
Heutige Situation ist ja nicht mehr so. Wir haben jetzt ja verschiedene Richtungen. Und nach meinem Dafürhalten ist es so, dass die sogenannten ego-gesteuerten Gruppierungen immer mehr zunehmen. Und dass sie auch immer mehr Zulauf bekommen. Und die Frage ist, was kann man da tun?
Also der Buddha selbst hat ja mal verkündet, dass die reine Lehre, wie er sie nannte, nicht länger als 500 Jahre bestehen wird. Und danach langsam Erosionserscheinungen auftreten und diese Erosionserscheinungen immer weitergehen, bis es, so heißt es, irgendwann das Wort Dhamma überhaupt nicht mehr bekannt ist. So, inzwischen sind von diesen 500 Jahren doch einige schon überschritten jetzt. Ja, wenn ich das richtig ausrechne, im Kopf sind es 2500 Jahre, so über den Daumen. So, das ist ein Anhaltspunkt. Da müssen wir uns nicht über ein konkretes Datum streiten. Was die Aussage beinhaltet, ist, dass auch eine Lehre, die perfekt, rein und vollkommen ist, auch eine gewordene Welterscheinung ist oder etwas ist, das in die Welt hineingekommen ist und damit auch dem Gesetz der Vergänglichkeit unterliegt. Das muss man sich mal vorstellen, dass ein Religionsgründer von sich aus sagt, nach das, was ich lehre, wird irgendwann mal in Vergessenheit geraten. Und das ist doch die stärkste Mahnung, die man sich überhaupt zu Herzen nehmen kann, dass man die Dinge, wo man sie noch fassen kann, dass man sie festhält und möglichst praktiziert. Ich weiß nicht, wie viel Orden es heute gibt. Ich würde das gar nicht untersuchen wollen. Schon zu Zeiten des Buddha gab es ja unterschiedliche Strömungen, weil die Menschen unterschiedlich sind und deshalb werden sie den Dhamma unterschiedlich praktizieren und unterschiedlich auch tradieren. Und zu Zeiten des Erwachten gab es schon Menschen, die lieber meditiert haben, andere, die mehr sozusagen die Intellektuellen waren, die mehr studiert haben, andere, die mehr sozusagen im ethischen Bereich unterwegs waren. Das war alles damals schon unterschiedlich. Auch ein Heiliger ist, das ist nicht so eine Einheitssoße, sondern die haben unterschiedliche Eigenschaften noch, aber sie sind auf der Basis nicht der Grundlehren, die der Buddha gebracht hat, verblieben. Sind sozusagen Spezialisten in dem einen oder anderen Gebiet. wann das nur irgendwann mal angefangen hat und wer heute noch die Lehre in reiner Form und in nicht reiner Form ja, praktiziert und weitergibt, das möchte ich gar nicht näher untersuchen, weil das zu nichts führt. Sprech mal mit den Leuten, du hast ja viele Kontakte in diese Richtung. Die sagen dir alle, komm zu uns, bei uns ist das noch alles vollständig und alles perfekt und vor allen Dingen ist unser Lehrer der Beste von allen. Das ist menschlich. Ja? Deshalb geht es nicht so sehr darum, diese äußeren Dinge zu betrachten, sondern sich klar zu machen, was sind die Grundbotschaften eines Erwachten oder aller Erwachten. Gier, Hass und Verblendung auszuroten. Komplett. Das ist schon alles. Da kann man nicht schief gehen. Und wenn man diese Aufgaben komplett löst, ist alles gelöst. Und danach kann man die Gemeinschaften raussuchen, ne, ob sie auf diesem Weg helfen, ob sie da die Richtung zeigen, uns unterstützen, oder ob Gier, Hass und Verblendung zunehmen. Mehr will ich da gar nicht zu sagen.
Ja, was mich erstaunt, ist, dass Buddha dem Vajrasattva nicht verziehen hat, als er dann doch bereut hat und Zuflucht genommen hat.
Ich will mal ein Bild gebrauchen. Ja? Also du stehst auf einer Brücke und willst runterspringen. Und ich sage, Renate, spring da nicht runter. Es geht nicht gut. Und du sagst, und ich spring doch. Und dann sage ich, Renate, spring nicht, es geht nicht gut. Und dann springst du doch. Ja, dann bist du gesprungen. Da kann ich nicht sagen, Renate, ich verzeih dir alles. Ja, da bist du unterwegs. Verstehst du? Es geht da gar nicht mehr um Verzeihen. Devadatta sagt selbst, der Erhabene hat keinen Hass gegen mich, trotz all dem, was passiert ist. All die großen Terras, das heißt die Meister der damaligen Zeit, haben keinen Hass gegen mich, obwohl all das passiert ist. Das zeigt doch, da gibt's nichts zu bereuen. Nicht? Warum? Weil, oder zu verzeihen gibt's da nichts. Warum? Weil der Buddha sieht, wenn jemand von der Brücke springt, kommt da unten an. Es ist sozusagen die karmische Gesetzmäßigkeit, um die es geht. Und die karmische Gesetzmäßigkeit heißt hier, wer das Blut eines Erwachten vergießt und wer den Versuch macht, den Orden zu spalten oder den Orden spaltet, der begeht zwei von großen karmischen Taten, die unweigerlich, so heißt es, unweigerlich in den Daseinsabgründen landen. Vieles kann man sozusagen rückgängig machen. Nicht? Also hätte der vorher irgendwann den Weg zurückgefunden, bevor er sozusagen diese schlimmen Dinge angezettelt hätte, hätte gesagt, tut mir leid, ich habe mich verirrt, dann hätte der das negative Karma sozusagen relativieren können. Aber in diesem Punkt, nicht einen Buddha verletzen und den Orden spalten, das ist für dieses Leben nicht mehr revidierbar. Also wenn du gesprungen bist, dann bist du jetzt gesprungen und wirst unten aufknallen. Dann kann es später sein, dass die Sanitäter kommen, dich ins Krankenhaus bringen. Das ja, irgendwann wirst du gepflegt und kommst wieder zu dir. Aber wenn du gesprungen bist, bist du gesprungen und fällst unten hart auf. Das ist die Lebenssituation hier gewesen. Buddha war unbeteiligt. Ein Buddha lässt sich innerlich doch nicht berühren von der Dummheit, ja, von der ja, gravierende Dummheit anderer Menschen. Er hätte doch versucht, was er konnte, um ihn abzuhalten. Und sagen, lass das sein, kümmere dich nicht drum, Vorstand des Ordens zu werden, lass das sein, spalte den Orden nicht. Er hätte immer wieder ihn angesprochen und gesagt, es kann nicht gut gehen, hör auf. Aber Devadatta war so verblendet, und das ist ja gerade eine Eigenschaft, die uns die Dinge nicht klar sehen lässt. Dinge verblendet sehen heißt, in die falsche Richtung weiter marschieren, bis es richtig wehtut. Das war hier der Fall.
Da gab es diese eine Stelle in der Geschichte, wo Devadatta den Buddha fragt, ob er den Tat danken möchte. Und da frage ich mich, warum er da so strikt reagierte. Was war denn da die innere Haltung von ihm? Also die Motivation, die ihn dazu bewegte, das einfach abzublocken und dann auch sogar noch eine Beleidigung auszustoßen. Da frage ich mich, welche innere Haltung hatte er?
Also die entscheidende Haltung war die, wenn du jemanden an die Spitze eines Ordens setzt, der selbst kein Heiliger ist, wie kann jemand, der kein Heiliger ist, andere zur Heiligkeit führen? Also wie kann ich jemanden zu meinem Klavierlehrer machen, der selbst nicht Klavier spielen kann? Der Buddha als der große Lehrer konnte den Orden leiten.
Sagt er über sich selbst.
Bitte?
Sagt er über sich selbst.
Sagt er über sich selbst und ist ja auch sozusagen eine historische Wahrheit gewesen. Der Buddha hat ja den Orden gegründet und über 45 Jahre hinweg geleitet.
Das ist eine Stellung, wie eine Vorrangstellung, wie über allen anderen. Also er ist die höchste Person anerkannt.
Ja, weil er die
höchste... Sie ja dann auch seine Stellung in, aber um sein eigenes Wohl, um das Wohl der Gläubigen, um das Wohl des Ordens... Es ist natürlich eine natürliche Vorrangstellung. Wenn es eine natürliche Vorrangstellung wäre, die sich automatisch, also naturgemäß einstellt, dann müsste er nicht befürchten, wenn er jetzt die Stellung an Devadatta abtritt, dass dann über kurz oder lang er dann doch wieder vorne steht. Und so hätte er dann seine eigene Stellung stärken können, indem er vorübergehend abgedankt hätte. Dass es dann immer für alle erkennbar wird, dass es eine natürliche Stellung ist und niemand versuchen braucht, an diese Stelle zu kommen.
Überleg doch mal Folgendes. Also Autorität ist ja etwas, was in dem Fall, du hast gesagt, natürliche Autorität war. Der Buddha ist ja jemand, der nicht so 0815 Mensch seiner Zeitgeschichte war, sondern jemand, der durch seine Vorgeschichte und durch seine Fähigkeiten demonstriert hat, was er als Lehrer für die Laien und für Mönche und Nonnen tun konnte. Das ist sozusagen aus seiner inneren Haltung und aus seiner Fähigkeit heraus erwachsen. Und das haben wir auch in unserem Alltag, dass wir Menschen anerkennen, sagen wir in unserem Betrieb, wo wir arbeiten, Büro oder wo auch immer. Da gibt es Menschen, die erkennen wir als Autoritäten an, selbst wenn sie in der Hierarchie nicht oben stehen, weil wir das Gefühl haben, die haben Ahnung. Die verstehen ihre Sache und die sind menschlich okay. Das stimmt ja nicht immer überein, die natürliche Autorität mit dem Posten, der da an der Tür steht vom Büro. Ja? Und ich denke, wenn wir einem Buddha mal begegnen würden, dann würden wir diese Frage nicht stellen. Dann würden wir den Mund aufmachen und staunen, was ein Buddha auch für eine Ausstrahlung hat. Und wenn man ihn über viele Jahre immer wieder auch gehört hat, wird einem deutlich, was er an Wissen und Erfahrung hat und was er auch vermitteln kann. Und da ist doch klar, wenn du verantwortlich bist für eine Gruppe von Menschen, und der Buddha war ja verantwortlich für einen großen Kreis von Ordensmitgliedern, dass du dann sagst, aus dieser Verantwortung heraus tue ich doch nichts, was diesem Orden und seinen Mitgliedern schaden könnte. Nicht? Also du fährst mit 200 Sachen auf der Autobahn, neben dir sitzt einer, hat keinen Führerschein, dann würdest du auch nicht sagen, oh, probier's mal. Wenn es nicht klappt, dann nehme ich Steuer wieder. Also bist du jetzt schlicht und einfach ausgedrückt. Aber wenn das Auto erstmal im Graben liegt, dann gibt's nicht mehr die Frage, ach, hättest du doch besser das weitergemacht.
Ja? Wenn ich bei Ihrem Beispiel bleibe, war es ja nun so, dass Devadatta der Beifahrer ist. Er durfte jetzt nichts fahren. Das macht Devadatta, er greift den Steuer und übernimmt Steuer.
Ja.
Fährt also doch ziemlich riskant den ganzen Orden ziemlich nachvollziehbar.
Schlingert, ja, kann man sagen, schlingert. Aber ich denke, der Buddha hatte Kraft genug, den Lenker in der Hand zu halten. So, jetzt Matthias. Ja.
Ich wollte noch was zum Stichwort Verblendung ergänzen, weil da habe ich mich auch gefragt, als Devadatta sich zum ersten Mal vor dieser großen Versammlung geoutet hat mit seinen Ansprüchen, mich gefragt, also wenn er sagt, der Buddha, du bist jetzt schon alt geworden, gib doch mal die Leitung an mich ab. Ich meine, er war ja gleich alt wie der Buddha. Mhm. Aber das zeigt halt gerade auch seine Verblendung, dass er es in dem Moment anscheinend nicht gesehen hat. Und hinterher, der diese Karte auch gespielt hat, auch mit der Rückenweh, Foto, halt immer die Lehre, das gleiche Spiel.
Das ist ja gerade das Ego-Spiel, das uns immer sagt, du bist der Beste. Ja? Und man sieht nicht die eigenen Fehler und man glaubt immer, ich kann es besser und ich weiß besser und ich würde es besser machen, wenn. Und das ist ein extremes Beispiel. Nicht dieser Ehrgeiz, ich will an die Spitze, hat völlig ausgeblendet auch diese negativen Seiten. Hat das gar nicht gesehen. Mag ich.
Außer schon nochmal so ein Denkfehler drin vorhanden, wenn man da diese, an diese Spitze treten will. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Mahatma Gandhi anguckt, ist er durch eine ganz eigene Entwicklung, durch ganz individuelle Eigenschaften in diese Position gekommen, in welcher er sich gefunden hat. Und er war ja sozusagen, wenn man das so sehen will, hat er sich auch an einer Art Spitze gefunden dadurch. Und wenn man jetzt auf die Idee kommt, dass man selbst an dieser Spitze agieren könnte, dann hat man ja schon diese falsche Idee, dass das zu ersetzen wäre oder dass man genau in diese Rolle hineinschlüpfen kann. Also dass man sozusagen in diesem Fall genau dieser Mahatma Gandhi werden könnte, was ja schon so offensichtlich überhaupt gar nicht möglich ist. Mhm. Und also auf die Idee würde man selbst so schnell nicht kommen, dass man das leisten könnte. Und es wäre ja dann auch so, wenn darauf eingegangen werden würde, auf solche Ideen, die ja, sag ich mal, nicht aus einem kompetenten Geist entstammen, dann müsste man da ja auch konsequent sein und solchen Bitten immer wieder nachkommen. Und das heißt, diese Spitze, wenn das überhaupt möglich wäre, werden die ganze Zeit mit anderen Menschen belegt, die diese Führungsqualität also nicht haben. Damit würde man ja ganz direkt sozusagen den Abweg oder die Bewegung auf dem Abweg unterstützen. Weil das würde ja auch nicht dieser Kompetenz dieser Person an der Spitze sozusagen entsprechen.
Ja, kann man so sehen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich habe ja die zwei Mönche erwähnt, Sariputta und Moggallana. Und von Sariputta heißt es, er war derjenige, der dem Buddha glich. Das heißt, von seinen Fähigkeiten, von seiner geistigen Kompetenz, den Qualitäten eines Buddha am nächsten gekommen ist. Der wäre nie auf die Idee gekommen, ach, lass mich doch den Chefposten einnehmen. Ja? Weil, es war ja ein Heiliger, weil war eben dieser Ego-Drang, ich will was sein, ist ja das Hauptmotiv von Devadatta gewesen. Nicht, ich will die Mönche da gut trainieren oder so. Ich will was sein. Nicht? Bei Sariputta war das weg, dieser Ich-Will-Gedanke. Und das heißt ja nicht, dass die all die Großen unter dem Buddha keine Funktion haben. Nicht? Alle haben doch auch, nicht alle, viele haben doch auch gelehrt, die hatten auch ihre eigenen Schüler. Sariputta hatte seine eigenen Schüler. Moggallana hatte über Jahre hinweg seine eigenen Schüler und Schülerinnen und hat die ausgebildet. Ja? Ist ja nicht so, dass da nur einer steht und alle anderen sind auf Parkposition. Aber selbst Moggallana wurde immer mal wieder von dem Buddha sozusagen ja, berichtigt oder es wurde ihm gesagt, das siehst du nicht ganz richtig, da fehlt noch ein bisschen. Vielleicht fällt uns die Antwort deshalb ein bisschen schwer, weil wir keine rechte Vorstellung haben, was die Qualitäten eines Buddha ausmacht. Ja? Wir sehen den als so einen besonderen, herausragenden Menschen. Ja, es gibt viele besondere, herausragende Menschen. Aber das Erscheinen eines Buddha ist in ja, kosmischen Zeiten eine große, große Seltenheit. Ich sage, das Erscheinen eines Erwachten ist in kosmischen Zyklen gesehen eine ausgesprochene Seltenheit. Ja? Sodass man froh sein kann, wenn ein solches Wesen da ist, wenn man von ihm lernen kann.
Was war mit Ajatasattu? Was ist mit dem passiert?
Das lass mir überlegen, ja. Das ging auch nicht gut aus. ja, es ging auch nicht gut aus. Ajatasattu hat seinen Weg auch verfolgt. Und ist einmal mit dem Dolch im Gewand auch in das Zimmer gegangen, wo sein Vater Bimbisaro war. Aber da haben sie ihn irgendwie entdeckt. Also dieses Attentat ging schief, aber Bimbisaro hat dann gesagt, also Junge, wenn es dich so drängt, in Gottes Namen, mach's. Ja, also er ist zurückgedrängt. Und der junge Ajatasattu hat dann die Königsherrschaft übernommen. Aber sein Vater ist, weiß die genauen Umstände jetzt auch nicht mehr, bald doch zu Tode gekommen. Durch seinen Sohn. Und da passierte dasselbe später auch. Der Vater war tot, Ajatasattu auf dem Thron. Und dann hat es angefangen zu rumoren. Nicht? Da war das, was wir Gewissen nennen, hat ihn nicht mehr losgelassen. Einfach diese innere Befleckung, ich habe meinen Vater umgebracht. Klammer, das gehört auf der weltlichen Ebene zu den auch schlimmen Dingen, die schlimme Folgen haben. Ist klar, wenn man den Vater, die Mutter, wo die engsten Bindungen bestehen, umbringt. Also Ajatasattu ist seines Lebens nicht mehr froh geworden, weil er diesen inneren Gewissensdruck nicht losgeworden ist. Und der ist später auch bei dem Buddha aufgetaucht. Und da gibt es eine ganz bezeichnende Szene, wo er mal seine Berater fragt, du, wer könnte mir den spirituellen Beistand heute geben? Möchten die den X und nennen Y und sagt, war ich schon, hat mir nichts gebracht. Und dann sagt einer, du, der Buddha ist wieder mal in der Nähe, geh doch da mal hin. Ja, da gehen wir hin. Und dann sind die zusammen, es war schon abends, sind die zusammen da hingegangen, wo das Kloster des Erwachten war. Es war dunkel und still. Und in dem Moment überfällt Ajatasattu eine tiefe Angst. Nach dem Motto, du willst mich doch nicht umbringen, hier kann doch kein Kloster sein, wenn es hier so still ist. Ja? Aber das war nichts anderes als die eigene innere Trübheit, die sich als Angst jetzt manifestiert hat. Nee, sagt er, das ist alles in Ordnung, die Mönche sind nun mal still, hier ist kein Halligalli, gehen wir mal hin. Und der Buddha hat ihn dann auch belehrt, eine ganz, ganz lange und ganz tiefe Belehrung gegeben, die die Lehre von A bis Z durchdekliniert hat. Ja, es gibt eine ganz lange Lehrrede in der längeren Sammlung. Und am Ende sagt der Buddha zu seinen Mönchen, dieser Ajatasattu hätte in diesem Moment ja die Wahrheit begriffen, wenn er seinen Vater nicht umgebracht hätte. Ja, und das war diese große innere Last, dieser große Druck, dieser ja, unheimliche, wie soll man das sagen, Zwiespalt in ihm, der es ihm nicht möglich gemacht hat, trotz seines innigen Wunsches, ja, die Lehre an der Stelle zu begreifen. Der hat viel begriffen, ja, aber das Entscheidende, worum es geht, das hat er so wenig begriffen, wie es Devadatta begriffen hat. Und das ist ein guter Abschluss sozusagen, um das nochmal parallel zu zeigen. Wenn die eigene Psyche nicht in Harmonie ist, nicht in Balance ist, entweder weil das Begehren zu stark dominiert oder weil Ablehnung, Aversion zu stark dominiert und überhaupt vorhanden ist, kann man die Tiefe der Existenz nicht durchschauen. Und das mag für heute genügen. Ich danke euch. Werdet nicht wie Devadatta, Leute. Es lohnt nicht.